Kultur. Breitband.
Im Englischen heißt Währung Currency, wortwörtlich Umlauf. Und das bringt es ganz gut auf den Punkt. Geld soll im Umlauf sein, soll sich bewegen. Im digitalen Zeitalter kommt dieser Tatsache eine neue Bedeutung zu.
Denn das Geld soll jetzt doppelt mobil werden. Mobile Payment heißt das Zauberwort in der Vision, zumindest die Industrie lautet, bald zahlen wir alle nur noch mit unseren Mobiltelefonen und können uns vom guten alten Bargeld verabschieden.
Doch bevor wir ganz Abschied nehmen, ist noch einige Überzeugungsarbeit zu leisten, denn zumindest die Deutschen sind echte Muffel, wenn es um das elektronische Bezahlen geht. Und warum das so ist, das klären wir in dieser Breitbandausgabe mit Vera Linz und
Markus Richter. Wesentlich offener sind manche von uns, wenn es darum geht, mit dem Handy Fotos zu schießen. Das Internet ist nämlich voller Selfies, der digitalen Form des Selbstporträts.
Und dass wir damit in einer Linie mit Künstlern wie Rembrandt und Rubens stehen, den Beweis treten wir heute an. Und nicht nur die Kunsthistorie steckt voller Geschichten, auch die amerikanische Podcast-Plattform Radiotopia ist voll davon und wir stellen sie Ihnen vor.
Also volles Programm heute. Musikalisch sind wir natürlich auch wieder im Netz unterwegs. Das Spektrum reicht von einem Mehrstimmen-Klingklang-Stückchen aus Sydney bis hin zu einem stampfenden Spätsommer-Hit. Das alles wie immer unter einer Creative Commons-Lizenz, die Musik, die wir hier vorstellen, und kostenfrei kann sie heruntergeladen werden.
Los geht's erstmal mit gedehnten Gitarrenharmonien aus Tschechien, mit denen sich angesichts des Wetters zum Beispiel prima die eigene Melancholie pflegen lässt.
Breitband-Topic.
Als Apple das neue iPhone Anfang September vorgestellt hat, sorgte eines für besonders viel Gesprächsstoff. Das sogenannte Apple Pay, das das Mobiltelefon in ein Portemonnaie verwandeln können soll.
Technisch bedeutet das, auch in Apple-Geräten befindet sich jetzt ein NFC-Chip, also der drahtlose Datenübertragung ermöglicht. NFC steht für Near Field Communication und soll das bargeldlose Bezahlen möglich machen.
Man hält damit einfach das Telefon ans Bezahlterminal und schon wird die entsprechende Summe abgebucht. Viele fragen sich nun, ob damit Mobile Payment zum Durchbruch kommt, selbst bei den Deutschen, die ja eigentlich eher auf Bargeld stehen.
Denn Lösungen für mobiles Bezahlen gibt es ja schon lange, allerdings laufen die allesamt nicht besonders gut. Matthias Finger hat sie sich angeschaut.
Hurra! Endlich traut sich auch Apple in den Löwenkäfig des mobilen Payments, also der mobilen Bezahlmöglichkeiten. Die existieren schon lange. Im Ausland, bei Google Wallet zum Beispiel, hinterlegt der Nutzer seine Kreditkartendaten und bezahlt mit dem Handy. Der eingebaute Chip kommuniziert mit den Bezahlterminals drahtlos. schwupps und schon ist die Rechnung bezahlt.
Let's say you're buying a smoothie.
Angenommen, Sie kaufen einen Smoothie. Berühren Sie einfach die Rückseite des Bezahlterminals mit Ihrem Telefon. Viel Spaß mit Ihrem Mixgetränk.
Enjoy your blended beverage.
Hört sich gut an, doch es gibt ein Problem. Google Wallet hat sich nicht durchgesetzt auf dem Markt für Finanztransaktionen. Den haben die Banken aus der alten Welt unter sich aufgeteilt. Die Internetriesen können nicht einfach so ein dickes Stück vom Kuchen abhaben, ganz im Gegensatz zum Musikgeschäft. Also arbeitet Google mit den Mobilfunkanbietern zusammen. Ein Fehler, meint Kay Pustschi von der Uni Augsburg.
Wenn Sie Ihr System so konstruieren, dann müssen Sie beim richtigen Mobilfunkanbieter sein. Sie müssen eine Kreditkarte haben. Sie müssen beim Händler das passende Terminal vorfinden. Und wenn Sie das alles irgendwie miteinander multiplizieren, dann kommen Sie bei 0,3% raus.
Deutschland ist ein Entwicklungsland im Mobile Payment. Unser Geld vertrauen wir traditionell den Banken an und keinen Mobilfunkanbietern. Das Mobile Wallet der Deutschen Telekom ist ein Ladenhüter.
Man kann es auch nutzen, zum Beispiel zum Bahnfahren. Man loggt sich einfach ein, da wo man losfährt, und muss sich einfach nur ausloggen, wenn man wieder ankommt.
Das sind die blauen Kästen mit den roten Punkten drauf. Netto und Edeka sind auch modern und wollen mitmachen bei der Bezahlung mit dem Smartphone. Allerdings hat jedes Unternehmen seine eigene App. Und überall müssen sich Kunden separat registrieren. Das läuft nicht. Wir Deutschen sind Bargeld fixiert.
Die Kreditkarte ist in Deutschland ein Problem. Nur etwas mehr als ein Fünftel aller Deutschen haben überhaupt eine Kreditkarte. Und nicht ganz 10% benutzen sie einmal die Woche. Das ist in der Bevölkerung so, aber bei iPhone-Nutzern ist das anders.
Bei Apple-Fans sitzt das Geld lockerer. Die Kalifornier haben zudem die großen Kreditkartenanbieter ins Boot geholt. Von denen bekommen sie ein mageres Prozent Provision, angeblich.
Ja, also es ist relativ sicher, dass Google nochmal mit einer verbesserten Lösung kommen wird. Wir werden PayPal sehen, wir werden Amazon sehen und wir sollten auch Facebook nicht aus dem Blick verlieren.
Amazon macht es gerade vor. Das erste Telefon des Versandhändlers Fire ist NFC-fähig und die Bezahl-App Amazon Wallet vorinstalliert. Mastercard rüstet auch auf. Ab nächstem Jahr müssen neue Bezahlterminals auch kontaktlos funktionieren. Mobile Payment soll kommen, auch in Deutschland.
Matthias Finger über NFC und Mobile Payment. Wie wir gehört haben, ist die Idee nichts Neues. Apple leistet hier also keine Pionierarbeit, sondern erntet am Ende womöglich nur die Früchte jahrelanger Vorarbeit.
Im Beitrag haben wir auch Kay Pustschi gehört, der jetzt bei uns in der Leitung ist. Hallo und guten Tag nach Augsburg.
Schönen guten Tag.
Sie haben schon vor 10 Jahren eine Dissertation über mobile Payment geschrieben und leiten seit einigen Jahren die Forschungsgruppe zum Mobile Payment an der Uni Augsburg.
Und dass Sie schon im Beitrag zu hören waren und jetzt unser Interviewpartner sind, das ist kein Zeugnis mangelhafter Recherche der Breitbandredaktion, sondern liegt daran, in Deutschland sind nicht nur die User skeptisch, es gibt auch kaum Experten zu dem Thema, das doch unseren kompletten Umgang mit Geld ändern könnte. Woran liegt das eigentlich?
Ja, in der Industrie ist das Thema lange unterschätzt worden, und zwar sowohl was die Schwierigkeit als auch was die Bedeutung des Themas angeht, würde ich sagen. In der Wissenschaft wiederum gibt es sogar für das Thema Mobile Business, wo wir ja eigentlich tätig sind, nur eine Handvoll Forscher, die sich mit dem Thema beschäftigen, auch international. Und das Thema hat einfach bisher in keine Schublade gepasst. Und die wirklich spannenden Facetten, die erschließen sich eben auch erst auf den zweiten oder dritten Blick.
Die Technik für das Bezahlen über unsere Mobiltelefone ist ja schon seit Jahren vorhanden. Wenn Sie jetzt festlegen müssten, warum hat es sich denn weltweit ein bisschen, aber vor allem hier in Deutschland, noch nicht so richtig durchgesetzt? Liegt es an den Kunden oder an der Industrie?
Die Kunden sind nicht schuld. Das ist ein Märchen, das immer wieder gern erzählt wird. In Wirklichkeit hätte die Hälfte der Bevölkerung sich schon vor 10 Jahren vorstellen können, in dem ein oder anderen Szenario mit dem Handy zu zahlen. Es hat ihnen einfach niemand ein wirklich gutes System dafür angeboten. Also, wenn Sie sich das angucken, wir haben genau dieselbe Entwicklung auch bei den alltäglichen mobilen Anwendungen und Diensten gesehen. Niemand braucht M-Commerce, hat es vor 10 Jahren geheißen, als wir mal ein Buch zu dem Thema rausgebracht haben. Wir haben alles probiert. Die Kunden wollen es eben nicht, hat es geheißen. Und das stimmt einfach nicht. Die Kunden wollten die schlechten und langweiligen Dienste nicht. was die Ihnen die Mobilfunkanbieter und die Gerätehersteller angeboten haben. Für ein gutes Produkt war der Markt überreif. Und das haben wir dann gesehen, was passiert ist, als das iPhone in den Markt kam. Da haben es die Kunden Ihnen aus den Händen gerissen. Und genau an der Stelle steht M-Payment heute.
Was ist denn eigentlich nötig, damit Kunden auf ein neues Bezahlsystem umsteigen und es dann am Ende auch akzeptieren?
Ja, das ist natürlich mehrdimensional. Man hört oft das Argument, Mobile Payment sei eine Lösung ohne Problem. Und in Deutschland, wenn wir ehrlich sind, braucht eigentlich niemand Mobile Payment. Aber so funktioniert der mobile Nutzer eben nicht. Ein mobiler Dienst, eine App, ist nicht erfolgreich, wenn der Nutzer sie braucht, sondern wenn er sie will. Und dafür müssen sie ihm Gründe geben. Sie müssen spannende Dienste anbieten, die Spaß machen und die der Kunde jeden Tag ein- oder mehrmals benutzt. Und die müssen auch weit über Payment hinausgehen.
Es ist ja so, es gibt noch keine branchenübergreifende Lösung. Also man könnte vielleicht auch vermuten, es liegt unter Umständen daran, dass dann jeder Betreiber oder jeder Anbieter versucht, sein eigenes Mobile Payment am Markt zu etablieren. Es gibt keinen Standard, auf den man sich als Kunde verlassen kann. Spielt das da auch eine Rolle? Und wenn ja, wie könnte so ein Standard aussehen?
Ja, ich glaube, da machen sich viele Illusionen. Und die Sache mit dem Standard, wir haben das ja vor 10 Jahren in Deutschland mal versucht und die Marktteilnehmer wollten es eigentlich nicht. Die wollten ihr eigenes Süppchen kochen und jetzt sind wir 10 Jahre weiter. Alle wundern sich, dass es der Kunde nicht angenommen hat. Die Verfahren, die wir heute sehen, erfüllen einfach die Grundvoraussetzungen nicht. Und ich glaube, auch im Handel und bei den Banken wird das Thema immer noch unterschätzt. Es wird unterschätzt, wie strategisch dieses Thema ist.
Aber
das Smartphone ist gerade dabei, unsere Welt zu verändern und keiner merkt es so richtig. Und die Einzelhändler allein, die können das Spiel zwar spielen, aber nicht gewinnen.
Könnte man aber sagen, dass wir Deutsche vielleicht besonders skeptisch sind, wenn es ums Geld geht und doch lieber bar zahlen? Denn immerhin hat sich hierzulande das Zahlen mit EC-Karte auch nicht so schnell durchgesetzt wie in anderen Ländern.
Ja, zu Geld haben wir in Deutschland, glaube ich, eine sehr gesunde Einstellung. Aber bei mobilen Diensten gilt generell, wenn der Nutzer das spannend findet, dann haben sie ihn sehr schnell im Boot.
Sie selbst forschen seit 10 Jahren an der Thematik, haben zig Systeme und Ansätze verfolgt. Gerade jetzt hat Apple etwas vorgestellt und jetzt wird auf einmal Apple zugetraut, mit diesem Zahlungssystem vielleicht den Durchbruch zu schaffen bzw. zu fördern. Sehen Sie das auch so?
Ja, ich meine, Mobile Payment ist ein sehr komplexes Thema mit sehr, sehr vielen Einflussgrößen. Und diese Einflussgrößen sind auch noch wechselseitig abhängig an vielen Stellen. Und wenn Sie sich angucken, was Apple da in den Markt gebracht hat, dann ist das schon ein sehr intelligenter Kompromiss. Bei der Usability ist Apple sowieso relativ weit vorne. Dann sind Sie derjenige, der das Telefon, das Endgerät beherrscht, das Betriebssystem beherrscht. Das Secure Element, den Speicherort, wo die Daten für so etwas wie NFC hin müssen, beherrscht. Und sie müssen am wenigsten von allen faule Kompromisse machen. Und dann sind sie hingegangen und haben etwas gemacht, was die Dimension deutlich macht, wenn man genau hinguckt. Ich habe vorhin im Beitrag was von 1% gehört. Im Markt geht man eher von 0,15% aus. Also für Geld tut Apple das nicht. Sie haben sich die Kreditkartenanbieter reingeholt, das heißt, sie geben fast die ganze Marge ab. 0,15%, ich meine 15 Cent von 100 Euro Einkauf. Davon können Sie vielleicht mit Mühe das System selbst finanzieren.
Aber was hat Apple dann davon, wenn Sie nichts da verdienen? Welche Vorteile sonst?
Ich habe vorhin gesagt, wir verändern gerade die Welt mit dem Smartphone. Und am Ende reden wir über datengetriebene Dienste. Und dieser strategische Impact, den Sie da sehen, der liegt einfach daran, dass Bezahldaten, so wie übrigens auch Gesundheitsdaten, das Puzzlestück sind, das Player wie Apple, Google und Facebook noch nicht über ihre Endkunden haben. Und wenn Sie ein vollständiges Bild über den Endkunden haben, dann haben Sie so etwas, was wir Forscher universelle Empfehlungsmacht nennen würden. Sie schieben sich zwischen den Händler und den Kunden und damit können Sie unglaublich viel Geld verdienen.
Die letzte Lücke zum Mobile Payment wird vielleicht geschlossen, weil Apple und auch andere Firmen noch mehr Daten über uns möchten. Eine Dystopie, mit der wir gleich mal ein bisschen weiter uns beschäftigen werden. Vielen Dank an Kay Pusci von der Uni Augsburg. Und hier ein Stück Musik von My Fever aus Florida. Sehr hüpfbereit und catchy ist dieses Stück Charisma Mama, das die heutigen immer komplizierteren Verstrickungen aus Narzissmus und Selbstbehauptung besiegt. I'm not outrageous, I'm not contagious. You're just outlandish, more than a fetish, baby. I am religious, I'm superstitious. Vicious, vicious, I'm getting nauseous. We could settle. I'm not the robber, I'm the copper. Better skip faster. I'm a shooter, baby. Look into the camera. Charisma, mama. Welcome to the episode. To the mirror, charisma, mama. Is what you see really who you want?
Universelle Empfehlungsmacht lässt sich herstellen mit Mobile Payment. Das haben wir gerade gehört. Ein schönes Stichwort, finde ich. Und vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum wir Deutschen so mufflig sind, wenn es um Bezahlen mit mobilen Geräten geht. Wir bezahlen also lieber bar. Und Markus, bist du, also ich mache das auch ganz gern bar. Wie ist es bei dir? Bist du dann auch typisch deutsch in dieser Hinsicht?
Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber ja, bin ich typisch deutsch. Ich bezahle also wirklich alles in bar, also nur sozusagen in Notfällen, wenn es mal ausgegangen ist mit einer Karte oder so. Und das hat angefangen wirklich aus so einem diffusen, so ich will das nicht, ohne es genau zu verstehen, und habe dann aber, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt, auch immer wieder Geschichten gehört, dass halt genau, also auch gerade Kartendaten verwendet werden, um diese Profile anzustellen. Und das natürlich jetzt mit dem Mobile Payment wird das nochmal schlimmer. Und deswegen bezahle ich weiterhin sozusagen, hebe ich immer am am Monatsanfang quasi große Summen Bargeld ab. Fühle mich wieder ein kleiner Verbrecher und benutze dann nur Bargeld.
Ja, aber vielleicht machst du es wirklich intuitiv richtig, denn wir haben ja gerade schon gehört, was sich mit den Daten, die beim Mobile Payment gesammelt werden, alles anfangen lässt. Und dass das nicht nur eine wilde Vorstellung ist, findet ja auch Yvonne Hofstetter. Da bist du also nicht allein, Markus. Sie ist Expertin für künstliche Intelligenz. Und am Montag dieser Woche hat sie ja ihr Buch Sie wissen alles präsentiert. Da geht es um Algorithmen und das hat für viel Gesprächsstoff gesorgt.
Darin erklärt sie wohl, wie die Algorithmen funktionieren, mit denen die Daten gesammelt und analysiert werden. Und Vera Linz hat sie gefragt, wie man sich das genau beim mobilen Bezahlen vorstellen kann.
Die Überwachung findet ja in dem Moment statt, in dem Sie elektronisch bezahlen, mit Lastschriftverfahren bezahlen, mit Kreditkarte bezahlen. Da gibt es natürlich mehrere Probleme. Das eine ist, dass diese Daten, ja, im Grunde genommen, wenn Sie so wollen, verfügbar sind. Ihre Kreditkarteninformationen finden sich auf Listen wieder. Mit diesen Listen wird gehandelt. Ja, also es gibt Data Brokers, diese Kreditkarteninformationen, die liegen nicht einfach irgendwo rum, die schwirren im Netz herum. Und das ist natürlich ein großes Sicherheitsproblem und da geht es auch um Ihren Geldbeutel. Also Sie sind da durchaus in Gefahr, was das Finanzielle anbelangt. Es kann sein, dass von Ihrer Kreditkarte mal was abgebucht wird, was nicht hätte abgebucht werden dürfen, weil es eben aufgrund krimineller Energie geschehen ist. Ich kenne IT-Rechtler, die sagen, sie arbeiten an diesen Kreditkartenverträgen mit, an elektronischen Lastschriftverfahren. Sie wissen, was damit passiert. Die zahlen nichts mit elektronischem Lastschriftverfahren oder Kreditkarte. Ich kenne einen von diesen Menschen, die mitarbeiten an diesen Verträgen, die sagen, ich habe nicht mal eine Kreditkarte. Also ich bin komplett abstinent.
Ja, du siehst, Markus, du bist komplett auf der Linie der Profis. Ja,
genau, weil genau das mir immer wieder passiert ist. Wann immer man sich mit Leuten beschäftigt, die sich mit dem Thema beschäftigen, sagen die genau das. Und deswegen denke ich so, naja, die werden das schon wissen.
Ja, aber hast du schon mal darüber nachgedacht, wie lange du das noch durchhalten kannst?
Solange der Automat Bargeld ausspuckt.
Ja, es wird nämlich immer mehr von der Abschaffung von Bargeld gesprochen und wie es aussieht, nicht nur gesprochen, sondern es gibt da schon konkrete Szenarien, sagte mir zumindest Yvonne Hofstetter.
Kenia beispielsweise arbeitet sehr stark in diesen Mobile Payment Verfahren mit der Idee, hier der erste prototypische Staat zu werden, der nicht mehr mit Bargeld arbeitet. Das bedeutet natürlich, dass sie komplett transparent sind, wo sie sich bewegen, was sie einkaufen, wie sie sich verhalten, wie ihr Finanzbedarf ist. Und das Problem, wie gesagt, ist eben die Zusammenführung dieser Daten, dieser vielen verschiedenen Daten, die sie überall hinterlassen, in ein Lagebild, in eine Situationsanalyse. Man kann sich sehr gut ein Bild über sie machen. Und da wird es dann eben kritisch, weil dieses Bild, dieser virtuelle Zombie auch weiterverkauft wird. Der zieht dann seine Kreise im Internet. Sie wissen nicht, wo der ist. Sie wissen nicht, was der tut. Schicksal kann für sie eine ganz andere Bedeutung bekommen, wenn wir hier so weitermachen, wie wir es jetzt gerade tun.
Das klingt ja hier, als ob Schicksal was ganz Esoterisches wäre, aber es ist ja eigentlich dann handfeste Technik, die dahinter steckt.
Ja, und es hat auch reale Hintergründe. Also Yvonne Hofstetter spricht von neuen Eliten, die uns da im Hintergrund steuern.
Eine besondere Elite, von der ich hier spreche, das sind eben diejenigen, die diese Algorithmen implementieren und beherrschen. Das sind die Mathematiker, die Physiker, die Informationstheoretiker. Also ich rede nicht von denjenigen, die programmieren, weil Programmierung allein und die Fähigkeit zu programmieren hier nicht ausreicht. Da geht es also wirklich um Spezialwissen. Und bei der Mathematik ist es so, gibt es eben einen Bereich, der ist wirklich für Insider. Und das ist ja die Beschreibung eines Problems, das man lösen möchte mit so einem Algorithmus. Die findet eben in der Beschreibungssprache der Mathematik statt und das beherrscht eben nicht jeder. Und deswegen sind die Mathematiker jetzt hier diejenigen, die eigentlich ja die gefragtesten Menschen sind. Das sieht man bei der NSA beispielsweise. Die NSA ist die Institution, die Einrichtung, die die meisten Mathematiker wohl in den USA beschäftigt.
Die Mathematiker, die neue Elite also. Und das alles, wenn man das so hört, finde ich, dürfte es dem Mobile Payment nicht so leicht machen, sich durchzusetzen, zumindest wenn man diese Bedenken ernst nimmt.
Und im großen Kontext kann man da wirklich sagen, das ist wieder so ein ganz deutliches Zeichen dafür, dass wir gerade die Post-Snowden-Ära haben. Weil vor 2 oder 3 Jahren jemand wie Yvonne Hofstetter wäre, als jemand, der also ja möglicherweise was weiß, aber so ein bisschen irre und paranoid ist, abgetan. Heute, weil man weiß, dass alles, was denkbar ist, auch tatsächlich irgendwie gemacht wurde, wenn es um Überwachung geht, nimmt man das erstmal hin und hält es für nicht unwahrscheinlich und ich bin sehr gespannt, was da in Zukunft noch rauskommen wird.
I'm
Give a Shit von Le Nuit Secret. Und das ist keine Band, sondern ein Festival, das nach einem besonderen Konzept arbeitet. Die Zuschauer wissen vorher nicht, wer spielt. Und auf die Spitze getrieben wird das dann noch mit Geheimsessions, wo Musiker und Musikerinnen verschiedener Bands zusammengewürfelt werden.
Das muss man sich mal vorstellen. Diese Zufallsband hat dann nur 2 Stunden Zeit, einen Song zu schreiben, danach auch gleich aufzuführen. Dem Publikum gefällt das Konzept. Das Festival existiert seit 10 Jahren, hatte dieses Jahr 50.000 Besucher. Und wir haben gerade Give a Shit gehört. Ein Ergebnis dieses Konzepts.
Breitband. Medien und Meinungen.
Heute mit Moritz Metz. Hallo Moritz.
Hallo.
Was gibt's Neues in dieser Woche?
Der chinesische Internetkonzern Alibaba Group, der ist gestern an die Börse gegangen. Alibaba, die betreiben verschiedene Portale, vor allem Taobao, das ist eine Art chinesisches eBay, das sogar laut Links die chinesische Gesellschaft verändert haben soll, weil jeder da mitmachen kann, und Alibaba.com, wo Händler massenweise Produkte von Fabriken beziehen können. Man kann da zum Beispiel Gadgets besorgen, Werkzeuge, Maschinen und so weiter, meistens nur in großen Summen oder großen Mengen, aber manchmal auch weniger. Insgesamt ist die Alibaba Group, die ist riesiger als Amazon oder eBay, das muss man sich mal vorstellen. Und der gestrige Börsenstart in New York, der verlief wirklich auch mehr als gut. 21,8 Milliarden US-Dollar, so viel wie noch nie ein Unternehmen an der Börse eingesammelt hat, wurden da gestern zusammengetragen. Außerdem hat auch beim anderen Internetkonzern gleichzeitig die Kasse geklingelt. Yahoo hatte bereits seit Jahren Alibaba Anteile und hat die jetzt beim Börsenstart für 11 Milliarden Dollar Cash verkauft.
Da wird mir ein bisschen schwindelig. Wir bleiben aber bei diesen riesigen Geldbergen, die auch Dagobert Duck freuen würden. Für Internetfirmen. Microsoft hat angeblich Mojang gekauft, die Firma, die Minecraft gemacht hat, das Spiel.
Genau, also der US-Softwarekonzern Microsoft, die waren einkaufen für nur in Gänsefüßchen ein Zehntel des Alibaba-Betrages, also für ungefähr 2,5 Milliarden US-Dollar hat Microsoft Mojang gekauft. Das ist der Hersteller dieses Indie-Spiels Minecraft. In dem kann man eben in so 3D-quadratische Blöcke zusammenbauen und dann dazwischen spazieren gehen. Millionen User bauen damit Kunstwerke in endlosen Welten und alles ist vernetzt. Das Spiel ist eigentlich ziemlich minimalistisch, unspektakulär. Das Gameplay ist auch nicht voller Abenteuer, sondern eher undramatisch. Dennoch ist Minecraft ein riesiger Hit auf Spielkonsolen, Mobilgeräten und PCs, vor allem eben, weil es ein Indie-Game ist. Und Microsoft hatte das Spiel erst verkannt, aber jetzt doch zugeschlagen. Wahrscheinlich weniger wegen des Spiels an sich, sondern wegen der ganzen Zielgruppe und Nutzerschaft, die dahinter auf verschiedenen Plattformen eben ziemlich viel macht. Und die werden wohl jetzt künftig lauter Online-Konten bei Microsoft eröffnen müssen, um weiterzuspielen, was aber auch noch das geringere Übel wäre, weil andere Spiele wie den Flugsimulator oder Age of Empires hatte Microsoft nach dem Aufkauf irgendwann eingehen lassen. Der Erfinder von Minecraft, das ist ein schwedischer Programmierer, der schrieb, ihm sei der ganze ungeplante Erfolg von Minecraft so über den Kopf gewachsen. Bei dem Verkauf ging es gar nicht so sehr ums Geld, es ging um sein eigenes Seelenheil.
Ja, und das neue iPhone ist nun tatsächlich auch auf dem Markt angekommen. Man kann es also kaufen, wenn man es noch bekommt. Mit Apple Pay haben wir schon drüber gesprochen, aber es gibt noch andere Neuigkeiten auf diesem Gerät, zum Beispiel die neue Version des Betriebssystems iOS.
Genau, ich finde, das ist alles aber auch eben nicht so sehr eine große Neuigkeit. Lustig ist aber, der Fingerabdrucksensor des iPhones, der wurde wieder binnen weniger Stunden ausgetrickst und gehackt mit einem Gummifingerabdruck, den man sich einfach zu Hause selbst herstellen kann mit Holzleim und so weiter, kann man einfach den Fingerabdruck von der Rückseite des Telefons entnehmen und dann dieses Telefon entsperren. Das war schon beim letzten iPhone so, vor einem Jahr, wie der Chaos Computer Club bewiesen hat. Diesmal ist es aber noch ein bisschen brisanter, weil diese neue Version von iOS 8 stellt den Fingerabdrucksensor nicht nur zum Entsperren des Telefons zur Verfügung, sondern auch anderen Apps. Und das hatte eigentlich Apple letztes Jahr noch ausgeschlossen, das werde nie kommen. Jetzt kann zum Beispiel die Passwortverwaltungs-App 1Password auch darauf zugreifen, auf den Fingerabdrucksensor oder eben auch diese ganzen Bezahlverfahren. Und dann kann man eben per Fingerabdruck als PIN bezahlen. Und nicht nur, weil der Hack derselbe ist, empfehle ich zu diesem ganzen Thema Fingerabdrücke und Sicherheit eine Breitband-Talksendung vom letzten Jahr zu den Chancen und Risiken digitaler Identifizierung. Da geht es dann eben auch darum. Und den Link dazu gibt es auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Vielen Dank, Moritz Metz, für die Medienmeinung. Und auf dieser Seite, unserer Seite breitband.deutschlandradiokultur.de, gibt es natürlich auch den Link zum Festival Les Nuits Secrets, bei dem die Lieder erst auf dem Festival selbst entstehen. Eins haben wir schon gehört. Jetzt noch eins. So long.
So long. Never have I felt so far. I would trade my despair for less than a dime, or half empty box of cigars. The only thing keeping my heart from the dark is the sound of your voice in my head. If only you could feel the same kind of spark, then maybe I wouldn't feel dead.
Besprechung.
Mit dem Smartphone am ausgestreckten Arm sich selbst fotografieren und fertig ist das Selfie. Das Bild, in dem immer der Fotograf selbst zu sehen ist, daher der Name, wird über soziale Netzwerke geteilt, ist nicht für die Ewigkeit gemacht, sondern für die schnelle Kommunikation und Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken.
Aber ist dieses Selfie, dieses Selbstbildnis wirklich ein neues Genre des Online-Zeitalters? Denn seit vielen Jahrhunderten malen oder fotografieren sich doch Künstler schon selbst. Was bedeutet also unsere Selfie-Welt aus der Sicht der Kunstgeschichte? Darüber haben wir mit Stefan Trinks gesprochen, einem Kunsthistoriker an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Nachdem wir natürlich ein Selfie angefertigt haben, und dann haben wir das Gespräch mit einer Definition des amerikanischen Kunstkritikers Jerry Saltz begonnen. Der schrieb über das Selfie, es besäße strukturelle Autonomie.
Bedeutet, es würde sich also nicht einem Genre zuordnen lassen, sondern ein eigenes neues Genre bilden. Wir wollten von Stefan Trinks wissen, ob er das genauso sieht. Ist das Selfie ein neues Genre?
Das kann man so sagen. Es nimmt natürlich sehr, sehr viel aus der Kunst- und Bildgeschichte auf. Aber es ist doch eben durch diese technische Verbreitung in Echtzeit in alle Welt etwas Neues. Und nie haben sich in der Geschichte der Menschheit so viele Teile der Menschen mit diesem Medium Kunst beschäftigt.
Was bedeutet es, wenn ein Bild nur einen Moment beschreibt und im nächsten schon wieder ungültig bzw. veraltet ist? Und man bewegt es sich ja dann durch die ganze Welt, aber es ist ja wirklich eigentlich nur eine Sekundenaufnahme.
Aber die ist doch entscheidend. Es ist ja das alte Medium Porträt immer schon ein Anarbeiten gegen den Tod und das Vergessen. Der beste Beweis dafür ist, dass die größte Anzahl von Selfies historisch gesehen im Ersten Weltkrieg in den Schützengräben entstanden ist. Durch die leicht transportable Kodak-Box-Kamera war es möglich, eben Selbstbildnisse zu machen. Der Versuch, das Selbstbildnis, den Tod zu bannen. Und das zieht sich natürlich im Selfie durch. Das sehen wir auch natürlich schon daran, dass es zu diesen traurigen Koinzidenzen kommt, dass in Facebook beispielsweise immer noch Bilder von Verstorbenen rumstehen. Das heißt also wie ein Epitaph, wie ein Grabstein von diesen längst verstorbenen Zeugen, dass eben dieser Moment festgehalten wird.
Das Selfie als Kampf gegen den Tod, ist die Selbstporträts von Malern hatten ja auch noch einen anderen Zweck, nämlich Werbung. Die haben ja damit sozusagen selbst gemalt und haben gesagt, okay, seht her, was ich kann euch auch so malen. Kann man diesen Aspekt, überträgt er sich auch irgendwie auf Selfies, dass, obwohl es ja da jetzt keines besonderen Talents bedarf, dass das irgendwie doch was sowas ist, wo man sagt, seht her, das bin ich, nehmt mich quasi?
Unbedingt. Auch das hat ja Wurzeln in der Kunstgeschichte. Denken wir an Dürer oder Rembrandt, die sich zu unterschiedlichen Abschnitten ihres Lebens immer wieder selbst porträtiert haben. Und das löste eben geradezu einen Boom aus, gerade bei Rembrandts unterschiedlichen Selbstbildnissen in unterschiedlichsten Posen und Kostümierungen. Natürlich ist auch das Selfie letztendlich ein Aushängeschild, eine Art zweiter Personalausweis im Netz. Das sehen wir an vielen Indizien, beispielsweise, dass auf Kontaktbörsen heute eben nicht mehr der anpreisende Text wichtig ist, sondern dass da nur noch das Bild gilt. Und zum anderen gibt es natürlich auch zahllose Bewerbungschefs, die sich zuerst eben die Selfies im Netz anschauen. Insofern wird das eine neue Währung werden, das eigentliche Aushängeschild, Echtzeitzertifikat des Individuums im 21. Jahrhundert.
Welche Rolle spielt die Kultur des Selfies für die Religion? Wir haben ja zum Beispiel im Islam ein Bildverbot und trotzdem werden massenhaft Selfies geschossen. Wird das so unterlaufen durch diese Kultur?
Definitiv. Das ist eigentlich ein Treppenwitz der Geschichte, dass hier der Westen mit seiner Bildkultur, mit seinen eigenen Waffen geschlagen wird. Denken wir an die Selfies, die in den letzten Wochen zu Tausenden auf uns einprasselten. Da sehen wir Porträtinszenierungen in westlicher Manier. Wir sehen Dschihadisten, die beispielsweise Waffen, altes Attribut auf Porträts, oder eben auch Katzen in den Händen halten. Die Katze ist nicht etwa hier niedlich gemeint, sondern es ist im Gegenteil ein Symboltier, denn der Mitstreiter des Propheten Mohammed, Abu Huraira, hatte eben diese Katze. Der Prophet hat sie gestreichelt am Rücken und deswegen ist der Glaube im Islam oder zumindest in dieser dschihadistischen Richtung, dass eben die Katze niemals auf den Rücken fallen kann, sich zu Schaden kommen kann und eben dadurch gesegnet ist vom Propheten. Deswegen ist das geradezu ein Talisman auf diesen Selbstbildnissen. Wir sehen, dass da tatsächlich westliche Bildformulare direkt übernommen werden, was ja auch nicht verwundert, denn ein Großteil dieser Dschihadisten, die sich im Selfie im Netz darstellen, stammen ja tatsächlich aus England, Frankreich, Deutschland.
Lassen Sie uns zum Schluss noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft werfen. Stellen wir uns einfach mal vor, das Jahr 2075, wie würde ein Kunsthistoriker dann ein Selfie einordnen oder die Epoche des Selfies einordnen und was käme vielleicht danach?
Jedes Selfie, also jedes digital erzeugte Porträt, zeugt im Grunde von einem tiefen Misstrauen gegenüber dem digitalen Bild. Insofern ist es auffällig, dass in vielen Selfies materielle Dinge eine große Rolle spielen, also Attribute, Gegenstände, die man in der Hand hält. Also man bildet sich ab vor Ruinen oder Monumenten der antiken Vergangenheit. Also Authentifizierungsstrategien spielen hier eine große Rolle. Man versucht im Selfie zu zeigen, es ist echt, ich war dort und ich kann das beweisen, indem ich etwas Greifbares ins Bild bringe. Konkret zur Frage, wo in den Museen in 60 Jahren diese Bilder stehen, da werden wir ganz pragmatisch das Problem der Präsentation haben. Denn wir könnten es uns ja nur im Grunde auf einem Screen als digitales Bild vorstellen. Das wird aber wegen der überkommenen Speichermedien schwierig werden. Vermutlich ist es tatsächlich so, dass es dann ganz materiell ausgedruckt wird, ein besonders wichtiges Selfie, gerahmt wird, auch das ganz handfest, und dann wie ein Gemälde der Renaissance vor uns hängt im Museum. Davor haben wir in den Museen tatsächlich nur Künstlerporträts. Jetzt eben wäre die Zeit, dass die wesentlichen Selfies der letzten Jahre auch zu Museumswürden gelangen.
Stefan Trinks, Kunsthistoriker an der Humboldt-Universität zu Berlin, über die kulturelle Bedeutung und Geschichte der Selfies.
Wir haben das Interview vor der Sendung aufgezeichnet und auf unserer Website breitband.deutschlandradio.kultur.de können Sie noch eine ausführliche Version des Gesprächs hören, in dem es unter anderem noch geht um den Aspekt des Teilens von Bildern in der Kunstgeschichte.
I feel better when you're better.
Glassworks heißt dieses Stück von Cetic. Und dahinter verbirgt sich Joshua Gibbs aus Sydney. Der hat nicht nur diesen Track, sondern gleich ein ganzes neues Album herausgebracht. Brittle as Bones heißt das und ist beim Netlabel Feral Media als Bezahl-Was-Du-Willst-Album erschienen.
Podcasts gibt es in Deutschland, also als Download erschienene, abonnierbare Beiträge und Sendungen, und die sind hier in zwei Lager unterteilt. Einerseits Zweitverwertung von großen Sendern und Produktionen, dazu gehört auch die Sendung Breitband zum Beispiel.
Andererseits die Angebote von Hobby- oder semi-professionellen Podcastern, die zwar in ihrer Nische starken Zuspruch finden, aber in der größeren Medienöffentlichkeit kaum eine Rolle spielen.
In den USA ist das natürlich anders. Podcast-Netzwerke erreichen dort ein Millionenpublikum, und was in Deutschland vielleicht in Ausnahmefällen gelingt, ist dort die Regel: Die Podcaster können von Sponsoren und von Spenden der Hörer leben.
Allerdings, auch in den USA sitzt die Szene fest, zumindest formaltechnisch betrachtet. Es dominieren stundenlange Talksendungen, denn die lassen sich ohne viel Aufwand produzieren.
Das soll sich ändern. Seit 2014 setzt ein Kollektiv von Radiomachern aufwendig produzierte Hörstücke dagegen und will damit die Podcast-Landschaft in den USA auf die nächste Stufe heben. Christian Grasse hat sich die neuen Online-Radioformate mal angehört.
We have a duty to warn them.
We have a responsibility.
Trying to make.
Versuch mal Schilder zu entwerfen, die auch noch in 10.000 Jahren Menschen vor radioaktiver Strahlung warnen.
It is in our nature, right? To rise.
The real innovation in elevators was.
Die wichtigste Innovation für das Wolkenkratzer-Zeitalter war nicht etwa der Fahrstuhl, sondern dessen automatische Bremsanlage.
Das sind einige der Themen des Design- und Architektur-Podcasts 99% Invisible. Jede Woche veröffentlicht der US-Radiojournalist und Podcaster Roman Mars eine neue Folge. Liebevoll produziert, hintergründig und vor allem mit Blick auf das scheinbar Unscheinbare.
Es geht oft um kleine nebensächliche Dinge und die Geschichte dahinter, um all die Design- und Ingenieurskunst, die normalerweise verborgen bleibt.
Anfang September feierte der Podcast seinen 4. Geburtstag. Die 130. Jubiläumsfolge gehört zu den Lieblingssendungen von Roman Mars, und das völlig zu Recht.
In Holdout geht es um eine Frau, die standhaft gegenüber Immobilieninvestoren blieb. Die wollten ihr Haus kaufen, um auf dem Grundstück ein Shoppingcenter zu errichten. Die Mall wurde einfach um ihr kleines Haus herum gebaut.
Whoever said you can't stand in the way of progress has never tried to step over Edith Macefield.
About my second day there, went walking by Edith's house and she was out in the front yard with her flowers.
Es sind genau solche Geschichten, die das vierköpfige Team um Roman Mars zum Vorzeigeprojekt der neuen Podcast-Generation machen. Keine schnöden Interviews, sondern lebendig erzählte, wohlklingende und anspruchsvoll produzierte Geschichten.
99% Invisible was produced this week by Katie Mingle with Sam Greenspan, Avery Truffleman and me, Roman Mars.
Über 20 Millionen Downloads hat die Fangemeinde bereits generiert. Dank Crowdfunding und Sponsoren wuchs das Produzenten- und Reporterteam. Geld ist also vorhanden, um viele weitere Geschichten zu erzählen. Aber das allein reicht Roman Mars nicht.
Ich hatte all diesen Erfolg mit meiner Sendung. Via Kickstarter haben unsere Hörer über $170,000 investiert. Und es gibt Sponsoren, die am Ende der Sendung ein kleines Werbefenster buchen. Das wollte ich an andere Produzenten weitergeben, damit wir zusammen das Radio machen können, das wir uns vorstellen und von dem wir wussten, dass es unsere Hörer lieben würden.
Radiotopia. I think of it as like an indie label.
Für mich ist Radiotopia wie ein Indie-Label. Ich bin mit Punk und Indie-Rock groß geworden. Ich fand es immer toll, dass Labels wie Discord oder Lookout ein Garant für tolle Künstler sind. Genau das war auch mein Ziel für Radiotopia.
And that's the type of thing I wanted to create with Radiotopia.
Welcome to Strangers.
Hello, yes.
You are listening to Benjamin Walker's Theory of Everything.
The Radio Diaries podcast.
Fugitive Waves. Love and Radio.
Okay.
Das Radio-Indie-Label Radiotopia startete im Februar 2014 und ist ein bunter Haufen von Radiomachern, die ihr Handwerk lieben. Ein radiophoner Spielplatz voller handverlesener Autoren mit eigener Handschrift und einem eigenen Verständnis darüber, wie Radio klingen soll. Kurz gesagt, eine Wirklichkeit gewordene Radio-Utopie. Radiotopia.
They're just like people I came up with in the radio world.
Das sind alles Leute, die ich im Radio kennengelernt habe. Es sind meine Freunde und sie sind viel talentierter als ich. Sie machen einfach die Sendungen, die sie machen wollen, und ich bin ihr größter Fan. Radiotopia hilft ihnen finanziell und bietet eine Plattform, auf der sie ihre Sendungen so verbreiten können, wie sie es wollen.
However they want to.
All of the Radiotopia shows are great.
Benjamin Walkers Theory of Everything beackert so ziemlich alles, was Benjamin Walker interessiert. Die Geschichte der dänischen Fotografin Tina Enghoff zum Beispiel. Sie hat Wohnungen von einsam verstorbenen Menschen in Kopenhagen fotografiert. Die zentrale Frage lautet:
Can you prove that you can die of loneliness? That's the question.
Kann Einsamkeit töten?
The body that was found there was in such a state of decomposition that the emergency services had to cut a rectangular square in the carpet to carry it away.
Und dann wäre da noch
the truth.
Es ist der 20. Juli 1969. Die Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin sitzen auf dem Mond fest. Eine Rückkehr zur Erde ist unmöglich und ihr Sauerstoff reicht noch für 2 Stunden.
The truth is radio drama and audio fiction.
The truth ist Hörspiel. So etwas gab es im US-Radio seit Jahrzehnten nicht.
Decades.
I really believe in these people. I really love radio.
Ich glaube wirklich an diese Leute. Ich liebe Radio und ich glaube fest daran, dass wir eine bessere Umgebung für das Radio schaffen können. Bei Radiotopia sollen die Besten der Besten zu hören sein. Bisher gibt es niemanden, der das versucht hat. Als freier Radioautor hatte man es bisher echt schwer. Mit dem Internet haben wir nun endlich die richtige Infrastruktur gefunden, um direkt für unsere Hörer zu produzieren. Und diese Chance bedeutet mir wirklich sehr viel.
That means so much to me.
Das Radiokollektiv Radiotopia umfasst bisher 7 Formate. Die Sendungen erscheinen wöchentlich und teilweise im Monatsrhythmus. Wer mehr von Roman Maas und seinem Radiotopia-Kollektiv hören will, die Adresse lautet radiotopia.fm. Natürlich auch verlinkt bei uns auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Und damit ist unsere Sendung für heute zu Ende.
Das stimmt, nach uns kommen die Nachrichten, dann kommt Rang 1, das Theatermagazin. Dabei wird es unter anderem um die Surrogate Cities Ruhr gehen. Das Stück wird im Rahmen der Ruhr-Triennale aufgeführt und zeigt zahlreiche Laiendarsteller aus den Großstädten im Ruhrpott auf der Bühne.
Und ganz zum Schluss noch ein Track vom Label OHM Records, dessen Programm äußerst radiokompatibel daherkommt. Das ist ja leider nicht immer ein Kompliment und meint oft autogetunte Stimme, banaler Text und Stampfbeats, aber...
Tatsächlich, naja, nicht aber, so tatsächlich strammen die bei OHM Records manchmal an der Schmerzgrenze des Aal und allzu glatten vorbei, aber es gibt auch Highlights, wie zum Beispiel Summer Love von Aerodynamics featuring Sidekicks. Und mit diesem nun ja Spätsommerhit verabschieden wir uns endgültig. Wir sind Markus Richter
und Vera Linz.
Tschüss. Tschüss.
Summer love.